Ja, bevor wir jetzt mit der Einleitung des Markus-Evangeliums beginnen, darf ich auch noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Liebevoller Vater, wir beten in Jesus Christus, dass du uns die Augen öffnest, dass wir auch hier den Schatz sehen, den du hineingelegt hast in das Evangelium des Markus, um deines Sohnes willen. Amen. Ich habe etwas Gutes so als Einleitung gefunden zum Markus-Evangelium. Und das zeigt uns, wenn ich diese Einleitung jetzt vorlese, dann zeigt uns das schon so ein bisschen, was das für ein Evangelium eigentlich ist. Ich zitiere, das Evangelium für die Römer. Die Schatten werden immer länger und die Nacht bricht langsam herein. Die Reisenden rücken näher zum wärmenden Feuer. Im Schein der Flammen erkennt man einen Geschichtenerzähler. Seine Erzählung ist lebendig, abwechslungsreich und voller Spannung. Er spricht mit Überzeugung. Einige der Zuhörer sind innerlich sehr bewegt und ergriffen von den Worten des Erzählers. Es scheinen gute Nachrichten zu sein. Sollte diese Geschichte wirklich wahr sein, so ist es zweifelsohne die beste Geschichte, die sie je gehört hatten. Denn sie handelt davon, wie Gott die Erde besucht. Bei der Niederschrift seines Evangeliums bediente sich Markus dieses Erzählstils, um das Leben Jesu zu schildern. Er ist direkt, fasst sich kurz und fasziniert die Zuhörer. Wir gehen das jetzt der Reihe nach durch, mit verschiedenen W-Fragen. Zum Beispiel, wir beginnen mit wer. Wer hat das Markus-Evangelium geschrieben? Ja, ganz einfach. Ich bin gefragt worden dieser Tage, Norbert, warum nehmt ihr denn ausgerechnet das Markus-Evangelium durch? Ja, ich hatte nicht so eine direkte Antwort. Aber unter anderem denke ich auch, dass das Markus-Evangelium von den vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, vielleicht das vernachlässigste ist. Meistens beschäftigt man sich mit dem Matthäus-Evangelium, mit dem Lukas-Evangelium und natürlich ganz wunderbar mit dem Johannes-Evangelium. Und das Markus-Evangelium, das bleibt immer so ein bisschen dahinter zurück. Vielleicht spielt das mit ein Grund, dass wir uns mal auf das Markus-Evangelium konzentrieren, denn auch darin stecken wirklich Kostbarkeiten. Das Evangelium des Markus ist ja auch das kürzeste Evangelium, das wir innerhalb des Neuen Testamentes haben. Also von vier Evangelien ist es das kürzeste. Es hat 12 Kapitel weniger als das Matthäus-Evangelium, 8 Kapitel weniger als das Lukas-Evangelium und 5 Kapitel weniger als das Johannes-Evangelium. Also auch da ist es eher das kleinere Evangelium, das man gewissentlich wie kleine Leute übersehen kann. Der Autor ist Markus. Steht zwar in seinem Evangelium selber gar nicht drin. Wenn man jetzt den Autor im Markus-Evangelium sucht, wird man ihn nicht finden. Da muss man sich verlassen auf die Überlieferungen. Und die Überlieferungen sagen, dass Markus, das ist eigentlich unbestritten, soweit ich weiß, in der theologischen Welt, dass Markus tatsächlich der Autor dieses Evangeliums ist und auch die frühe Kirchengeschichte, Historiker bestätigen das alles. Wir fragen weiter, wer war eigentlich dieser Markus? Da muss man sich auch zu einem Großteil auf die Überlieferungen verlassen und natürlich auf gewisse Bibelstellen. Und man denkt, dass die Bibelstellen, worin ein Markus vorkommt, in der Hauptsache der Markus gemeint ist, der dann auch dieses Evangelium geschrieben hat. Dieser Markus, das war ein junger Mann und seine Mutter, seine Mama hieß Maria. Und die Maria hatte offensichtlich ein großes Haus, ein größeres Haus in Jerusalem, weil dort versammelte sich die erste Gemeinde in Jerusalem damals zu den Gottesdiensten oder zu den Gebetsveranstaltungen. Und als der Petrus, der Apostel Petrus, einmal gefangen genommen worden war von dem schrecklichen König Herodes, der ihn hinrichten wollte, da kam ja ein Engel und öffnete die Tür des Gefängnisses und die Wächter, die waren wie tot oder die schliefen ein. Und dann wurde der Petrus aus dem Gefängnis geführt und dann ging er sogleich zu diesem Haus der Maria. Und da war die Gebetsversammlung, da waren die Menschen versammelt, die für Petrus gebetet hatten. Und dann war da eine Magd namens Rode und die stand dann da an der Tür und die hat den Petrus erkannt und doch nicht erkannt, die war so perplex und da dachte sie, ja, das ist vielleicht sein Geist und so weiter und so fort. Ich denke mal, dass Sie diese Geschichte kennen, steht in der Apostelgeschichte Kapitel 12. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Markus der Sohn war von der Maria, die dieses große Haus besaß, wo sich die Gemeinde versammelte, dann können wir davon ausgehen, denke ich mal auch, und sagen, naja, der kam eher wahrscheinlich aus einem wohlbehüteten, vor allen Dingen aber aus einem wohlhabenden Elternhaus. Die hatten ein großes Haus und dann wird erwähnt, dass sie Mägde hatten. Also wer damals Mägde hatte, Knechte und Mägde hatte, das waren ja doch schon dann Leute, die etwas darstellten. Und dann gibt's im Markus-Evangelium ja auch noch die Stelle, wo uns beschrieben wird, wie der Markus gekleidet war, nämlich mit feiner Leinwand. Also das alles führt uns irgendwie auf. Ja, dieser Markus, das lese ich jetzt mal so ein bisschen zwischen den Zeilen, das war vielleicht so ein, ja, vielleicht ein etwas zärtlicher, vielleicht sogar auch ein bisschen verwöhnter junger Mann, der aus einem guten Haus stammte, der aber intelligent war, gute Ausbildung hatte, denn er konnte gut die griechische Sprache oder sogar Latein und konnte so dann auch das Evangelium, das Markus-Evangelium schreiben. Dieser Markus hat aber eigentlich zwei Namen. Er wird genannt Johannes Markus. Markus war eigentlich nur der Beiname. Sein Hauptname war Johannes, das ist ein hebräischer Name und der bedeutet, Gott hat Gnade erwiesen. Und das trifft buchstäblich auf diesen Markus zu. Der hat die Gnade Gottes in ganz besonderer Art und Weise nämlich erleben dürfen. Und sein zweiter Name Markus, das ist ein heidnischer Name, der kommt aus der römisch-griechischen Welt und das bedeutet so viel wie dem Kriegsgott Mars ergeben. Also diese beiden Namen. Dann entdecken wir in der Bibel, dass der Markus der Neffe seines Onkels Barnabas gewesen ist. Barnabas war ja eine Zeit lang der Begleiter des Apostel Paulus. Und Barnabas, der auch Tröster genannt wird, der hat ja auch den Apostel Paulus als Saulus sozusagen eingeführt damals in die Gemeinde. Der hat sich um den gekümmert. Barnabas war eine bedeutende Person am Anfang der Apostelgeschichte und er war der Onkel von diesem Markus. Und dann lesen wir nämlich weiter, dass dieser Barnabas, das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 36, dieser Barnabas, also sein Onkel, war ein Levit. Der kam also aus dem Priesterstamm. Ja, und wenn der Barnabas ein Levit gewesen ist und der Onkel von Markus war, dann war Markus auch ein Levit, oder? Kam aus der gleichen Familie. So, dann war der Markus, anfänglich war er der Mitarbeiter von Paulus und von Barnabas und später dann auch noch von Petrus. Also die hat er alle gekannt. von Angesicht zu Angesicht. Barnabas und Paulus, die haben den Markus sogar, also diesen Johannes Markus, Apostelgeschichte Kapitel 13, mitgenommen auf ihre erste Missionsreise. Und aus irgendeinem Grund hat der Markus das nicht mehr verkraftet oder so und hat sich dann auf den Haxen umgedreht und ist wieder zurück nach Jerusalem. Er wollte wieder nach Hause, vielleicht wieder zu seiner Mama in das schöne große Haus behütet. Was war der Grund? Warum hat er bei der ersten Missionsreise den Apostel Paulus und den Barnabas verlassen? Man weiß es nicht genau. Vielleicht waren es die Strapazen, die sie durchmachten. Paulus und Barnabas, die preschten vor. Er kam kaum dahinterher als kleiner oder jüngerer, verwöhnter, junger Mann. Eventuell ist das eine Möglichkeit. Oder auch die ständige Verfolgung der Juden. Wo sie hinkamen, auf Schritt und Tritt, stellten ihnen die Juden nach. Da kam er dann vielleicht auch nicht so da mit und so weiter. Auf jeden Fall hat er die beiden verlassen. Und als die erste Missionsreise dann zu Ende war, da kamen Paulus und Barnabas wieder zurück nach Antiochia und erzählten alles, was Gott gewirkt hat und so. Da war das Lob groß. Und dann wollten sie aufbrechen zur zweiten Missionsreise. Und dann sagt der Barnabas, ach komm, dann nehmen wir doch wieder den Markus mit. Und da sagt Paulus, der war ein ganz anderer Charakter, er hat gesagt, nix, da kommt er überhaupt nicht in die Tüte. Ja, den Markus, der uns hier damals verlassen hat, ja, der ist unnütz. Den nehme ich nicht mehr mit auf eine Missionsreise. Knallhart, der Paulus. Ja, und dann haben die sich gestritten oder ja, es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Barnabas und Paulus. Barnabas war ja der Onkel von Markus, den kann man ja auch verstehen. Und dann haben sie sich getrennt und dann hat der Barnabas, der hat dann den Markus mitgenommen und ist Richtung Zypern. Und der Paulus hat sich dann einen anderen Mitarbeiter gesucht, nämlich den Silas, und ist mit ihm nach Syrien gegangen. Und der weitere Weg des Paulus, Silas, Timotheus, Titus und so weiter wird dann in der Bibel beschrieben. Die Geschichte von Barnabas verliert sich dann so ein bisschen. Später sagte ich, weiß ich, habe ich das jetzt schon? Ah, jetzt kommt noch. Oh. Ist wieder die Technik. Gut. Später wurde dann dieser Markus der Mitarbeiter von Petrus, wahrscheinlich in Rom. Kann man nicht genau sagen, aber wahrscheinlich in Rom. Und der Petrus nennt nämlich den Markus einmal in seinen Briefen mein Sohn Markus. Und damit ist nicht wortwörtlich ein leiblicher Sohn gemeint, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach geistlich. Also er sah ihn als seinen geistlichen Sohn. Das macht Paulus übrigens auch ein paar Mal. Er nennt auch mal den Timotheus. Paulus war ja nicht verheiratet, er hatte keine Kinder. Aber er nennt mal den Timotheus und auch mal den Onesimus, den nennt er auch mein Sohn. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, irgendwie ist dann im Laufe der Zeit der Markus wieder zurechtgebracht worden. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, wahrscheinlich durch Petrus. Und das nimmt mich nicht wunder, weil der Petrus, der konnte ganz besonders seelsorgerlich mit dem Markus umgehen. Warum? Petrus wusste, was es bedeutet, zu versagen und wiederhergestellt zu werden. Er hat es selber erlebt. Ich kann mir vorstellen, wie die beiden Spaziergänge gemacht haben, wie der Petrus vielleicht mal sich mit dem Markus hinsetzte auf einen Stein oder ihm den Arm um die Schulter legte und sagte, ach weißt du Markus, ich habe das alles hinter mir, damals, und wie der Herr mir nachgegangen ist. Und dann hat er neu Mut gefasst. Und irgendwie ist er dann wiederhergestellt worden und dann wurde er doch tatsächlich wieder der Mitarbeiter des Paulus. Das muss ich dem jetzt auch zugute rechnen. der Paulus, der so knallhart war. Aber als er sah, Mensch, der Markus, da ist eine Veränderung passiert, der hat dann wieder angenommen. Irgendwann, wann das war, wissen wir nicht, aber er hat es wieder getan. Im Philemonbrief nennt er den Markus einmal Mitarbeiter. Den Kolossern, als er den Kolosserbrief schreibt, sendet er liebe Grüße von Markus. Und dann im Timotheusbrief, dem letzten Brief des Apostel Paulus, als er schon in der Todeszelle saß, da nennt er den Markus, er ist mir ein nützlicher Diener. Seht ihr, das war so ein richtig schönes Happy End. Ein unnützer Diener, der versagt hat. Hast du schon mal versagt? Der enttäuscht hat. Der keine Kraft mehr hatte. Der aufgegeben hat. Der andere enttäuschte. Der von sich selber vielleicht irgendwann dann gesagt hat, ich bin zu nichts mehr wert. Der steht am Ende da als ein nützlicher Diener. Das dürfen wir lernen. Gib dich nicht auf. Gib dich hin. Gib dich hin dem Herrn. Aber gib dich nicht auf. Dann gibt es ja diese wunderschöne Darstellung, gibt es ja nur im Markus-Evangelium, Kapitel 14, da wird berichtet von einem Jüngling, der eine feine Leinwand anhatte, darin eingekleidet war und in der Nacht, als man Jesus Christus gefangen nahm, da wollte man auch ihn ergreifen und dann griff man und dann ließ er die Leinwand los und floh nackt. Seltsames Bild, aber das war so. Also auch da sehen wir so ein bisschen diese vielleicht Zärtlichkeit dieses jungen Mannes am Anfang seiner Geschichte. Und er hat sein Evangelium übernommen von Petrus. Also da ist man sich eigentlich auch eins drin, dass das Markus-Evangelium die Geschichte des Petrus über Jesus Christus enthält. Und zwar wahrscheinlich mündlich. Also der Petrus hat in der Zeit, in der er mit Markus zusammen war und ihn wiederhergestellt hat, oder der Herr ihn wiederhergestellt hat, da hat der Petrus dem Markus immer wieder so Geschichten erzählt, die sie mit Jesus Christus erlebt haben. Und wahrscheinlich nach dem Tod von Petrus und von Paulus hat der Markus sich dann hingesetzt und diese mündlich überlieferte Geschichte des Petrus in der Kraft, in der Inspiration des Heiligen Geistes niedergeschrieben als das zweite Evangelium. Es ist interessant, wenn man das jetzt alles so vor Augen hat, dann könnte man sagen, ja, alles war jetzt wichtig für den Markus. Einmal das konsequente Handeln von Paulus. Das hat er vielleicht gebraucht. Dann aber auch, stelle ich mir vor, die seelsorgerliche Begleitung des Barnabas, seines Onkels. Der wird ja auch auf ihn eingeredet haben, als er mit dem unterwegs war Richtung Zypern. Und schließlich natürlich die Fürsorge des Petrus, den Gott gebrauchte, um den Markus wiederherzustellen. Und dann auch die Wiedereinannahme als Mitarbeiter durch den Apostel Paulus. Ich finde das köstlich. Wisst ihr, was ich so köstlich finde? Wir haben über die Liebe gesungen. Die Liebe Gottes, die nicht aufgibt. Die Liebe gibt nie auf. Ich sage ja noch einmal, vielleicht hast du dich schon selber aufgegeben, vielleicht haben andere dich aufgegeben. Vielleicht hast du aufgehört, für jemanden zu beten, weil du sagst, hat ja doch keinen Sinn. Die Liebe Gottes gibt nicht auf. Er hat sich irgendwie, Epheserbrief, Tobias hat es gelesen, erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat sich den Markus erwählt und er hat ihn nicht losgelassen. Selbst nicht, als er Markus weggelaufen ist. Und jetzt gebraucht dieser großartige Gott diesen Versager Markus, der den Dienst unterbricht und wegläuft. Und da sagt er, du, genau du bist der ideale Mann, der jetzt den Dienst des treuesten Knechtes Gottes niederschreibt, nämlich Jesus Christus. Der Herr hat ihn nicht fallen lassen und gebraucht diesen Mann, um ein ganzes Evangelium zu schreiben. Die Geschichte unseres Herrn. Ein Soldat saß gesenkten Hauptes in einem Zugabteil, in dem ein paar junge Leute aufstanden und das Evangelium verkündigten. Die Leute hörten interessiert zu und hatten sogar einige Fragen. Aber dieser junge Soldat, der saß da gesenkten Hauptes und schämte sich einfach nur. 5 Wochen später traf man ihn in einer christlichen Versammlung, in einer Gebetsgemeinschaft. Und die jungen Leute, die da das Evangelium im Zugabteil verkündigt haben, die haben ihn dann angesprochen und haben gesagt, hör mal, bist nur du nicht der Soldat, der dann und dann vor 5 Wochen da in dem Zugabteil saß? Und dann antwortete er, ich zitiere, ja, das bin ich. Damals war ich ein elender Abtrünniger. Und es brach mir fast das Herz, dass ich mich in diesem Zugabteil nicht zu meinem Erlöser bekennen konnte. Aber ich ging zurück in die Kaserne, kniete noch in derselben Nacht nieder und erzählte dem Herrn alles. Er brachte alles wieder in Ordnung und jetzt bin ich glücklich. Der Herr gibt nicht auf. Auch dich nicht. Er gebraucht dich, er will dich gebrauchen. Sag einfach nur ja. Ja, wir machen weiter. Wann und wo? Evangelium wurde um 68 nach Christus geschrieben in Rom. Ich sagte wahrscheinlich nach dem Tod schon von Petrus und Paulus. Wem? Das Evangelium des Markus richtet sich an Römer. Ich gehe da mal ganz kurz jetzt mal durch, damit wir die 4 Evangelien mal ganz kurz vor Augen haben, an wen sie gerichtet sind. Ist ja wunderbar, dass Gott ein 4-faches Evangelium verfassen lässt, um seinen Sohn zu beschreiben, der die Sünde der Welt auf sich nimmt und wegträgt. Da haben wir den Matthäus. Der Matthäus richtet sich in der Hauptsache an jüdische Menschen. Er will das jüdische Volk erreichen und darum stellt er den Herrn Jesus in seinem Matthäus-Evangelium vor als den König. Und darum kommt der König auch, immer wieder wird er so erwähnt im Matthäus-Evangelium. Und das beginnt ja schon damit, dass die Weisen aus dem Morgenland fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Dann nehmen wir mal das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium zeigt uns den Menschensohn und Lukas richtet sich an die griechisch sprechende Welt. Er will die Griechen erreichen. Und darum schreibt er auch an einen wahrscheinlich hochgestellten Mann namens Theophilus. Das war ein Grieche. Und dann haben wir das Johannes-Evangelium und das Johannes-Evangelium richtet sich über Griechenland hinaus, sage ich jetzt mal, an die ganze Welt, an den ganzen Erdkreis. Ja, und das schildert den Menschensohn, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Und der Sinn des Johannesevangeliums ist ja, also hat Gott die Welt geliebt. Da geht es also noch viel weiter. Und der Markus will die römischen Leser erreichen. Ja? Ja, muss man mir helfen in der Regie da, oder ja, da kommen wir noch zu. Der will die römischen Leser erreichen und Rom, naja gut, die römische Hauptstadt voller Soldaten, voller Befehle, voller Trompeten, dann ging zack, zack, rechts um, links um und so weiter und so fort, ja? So ging das. Und da gab es natürlich Hierarchien und so weiter und das ganze Militär, Sklaven, Knechte, Mägde. Und die will offensichtlich der Markus da erreichen, indem er das Evangelium von Petrus übernommen hat. Über 40 Mal. Wir haben das schon gelesen, eben, wenn Sie gut aufgepasst haben, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, über 40 Mal, als Tobias das las, schon ein paar Mal hintereinander, sogleich, sogleich, so denn oder ähnlich, ja, sobald. Das zeigt uns über 40 Mal, das zeigt uns, bei dem Markus-Evangelium geht es wie im römischen Militär. Immer sogleich, sobald und dahin und jetzt wieder hierhin und du und so und so weiter. Ja? Und man sagt, ich habe es nicht nachgezählt, aber über 1100 Mal kommt das Wort und vor. Und das deutet auch auf den schnellen Wechsel der Ereignisse im Markus-Evangelium. Das konnten die Römer vertragen. Das haben die gerne gelesen. Das war für die spannend. Denken Sie nochmal vielleicht an die Einleitung, die ich gelesen habe und übernommen habe. Ja? Wir haben... Tobias hat das gelesen, diesen Abschnitt, Kapitel 1, 21 bis 35. Da haben wir einen ganzen Tagesablauf in wenigen Versen unseres Herrn Jesus Christus. Und kein Geschlechtsregister im Markus-Evangelium richtet sich an Römer, das brauchten die nicht wissen, oder? Matthäus, der muss das schreiben, damit die Juden wissen, woher ihr König kommt, also dass er aus der Linie Davids ist. Aber die Römer, Geschlechtsregister, ach, wir wollen Taten sehen. Typisch Rom, ja? Und so schreibt dann auch der Markus. Ich finde unseren Gott fantastisch. Er übersieht keinen. Alle Menschen werden angesprochen. Jeder liegt ihm am Herzen. Vier Evangelien. Sein Evangelium beginnt mit dem Satz, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, und dann heißt es noch, des Sohnes Gottes. Bumm! Also, ich sag mal so, der Markus, der fällt sofort mit der Tür ins Haus, ja? Wie die Römer in ihrem Militär, wenn die irgendeine Stadt eingenommen haben, das ging zack, zack, und da waren die Türen eingebrochen, der Stadtmauer, und da standen sie schon drin. Und waren weltreich. Und so denke ich, das hat denen gefallen, wenn die dazu gelesen haben, ne? Die Römer. Was ist denn deshalb die Botschaft? Was ist die Botschaft des Markus? Ich habe es schon gesagt. Matthäus der König. Markus schildert Jesus als den Knecht Gottes, als den vollkommenen Diener des Herrn. Prozentual kommen im Markus-Evangelium die wenigsten Jesu-Worte vor. Wenig Gleichnisse, kaum Lehre. Aber ganz, ganz viele Taten, die meisten Taten, wie im römischen Militär. Jesus, der Knecht Gottes, der Diener des Herrn, ist der stille, aber gehorsame Knecht, der in vollkommener Willensentscheidung den Willen des Vaters tut. Jesaja hat das schon prophezeit, 7 Jahrhunderte vor Christus. Prophetische Aussage, Jesaja 42,1. Siehe mein Knecht. den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Jesus, der Knecht Gottes, an dem Gott sein ganzes Wohlgefallen gefunden hat. Und Jesus sagt dann auch selber nachher im Matthäusevangelium: Aber so ist es nicht unter euch, Markus 10, 43 bis 45. Sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein. Er hat es uns vorgelebt. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wunderbare Sätze. Aber wisst ihr, wenn ich diese lese, dann frage ich mich doch schon, ist das hier annähernd in meinem Leben zu finden? Wer unter euch groß werden will, sei euer Diener. Wer der Erste sein will, soll aller Knecht sein. Ich meine, ich muss sagen, das fand ich gestern auch wieder mal ein ganz, ganz wunderbares Zeugnis. Also, wie wir Leute haben hier in unserer Gemeinde, wie die sich stark gemacht haben für die Hochzeit, alles geschmückt und tagelang hergestellt, eingerichtet und dann der ganze Apero, ich glaube, das waren insgesamt mit Tobias, der das geleitet hat, waren es ungefähr 30 Leute, die da geholfen haben. Und dann war die Hochzeit vorbei, das Apero, und dann wurde schon wieder aufgeräumt und das ging ruckzuck, als wäre nichts gewesen. Und ich komme zurück hier in die Zionshalle, will in die unsere Wohnung und dann waren sie hier schon, die jungen Leute, schon wieder am Staubsaugen und sauber machen und so weiter und so fort und die Besetzzeichen wieder anzulegen, haben sie vorher Fotos gemacht, damit die auch wieder am richtigen Platz sind und so. Also ich finde das einfach köstlich. So eine Dienstbereitschaft. Jesus hat es uns vorgelebt. Und wir sollen ja seine Nachahmer sein. Jesus ist auch der besonders leidende Knecht im Markus-Evangelium. Viermal erwähnt er dort, dass er ans Kreuz geht. Und dann gibt es einige Besonderheiten im Markus-Evangelium. Und die eine Besonderheit ist, das Markus-Evangelium ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, neben dem Johannes-Evangelium, aber ich glaube, das Markus-Evangelium noch mehr, das chronologischste Evangelium, das wir in der Bibel haben. Zum Beispiel, ich habe das selber gemacht, das können Sie übrigens auch, wenn Sie das wollen, ich weiß es nicht, nicht jeder malt in seiner Bibel gerne rum, ich tue es gerne, dann hat man so ein bisschen mehr Einblick. Ich habe das Markus-Evangelium durchgelesen und da habe ich mir immer da, wo so gleich steht oder so denn steht, ja, so bald, da habe ich immer unterstrichen, irgendwie markiert. Und da werden Sie merken, wie oft das im Markus-Evangelium vorkommt. Und dann sage ich ja, das ist das chronologischste Evangelium. Im Markus-Evangelium finden Sie die ganze sogenannte Karwoche Tag für Tag aufgelistet. Das beginnt Palmsonntag und dann wird von Palmsonntag wird weitergegangen. Da kommt der Sonntag vor, da kommt der Montag vor, da kommt der Montagabend vor, da kommt der Dienstag vor, da kommt der Mittwoch vor, da kommt der Donnerstag vor, Donnerstagabend, Donnerstagnacht, Freitagmorgen, Freitagmorgen 9 Uhr kommt sogar vor, als Jesus gekreuzigt wurde. Dann Freitagmittag 12 Uhr und 15 Uhr die Finsternis über das ganze Land. Dann Samstag der Ruhetag und Sonntag die Auferstehung. Ich habe alle Schriften hier. Ich habe mir das notiert. Sehen Sie? Nee. Gut. Also wenn Sie möchten, Sie können mir eine E-Mail schreiben, ich schicke Ihnen das ganze Manuskript hier zu, die Einleitung, wenn Sie wollen, ja? Ist ja interessant, kann man sich in die Bibel legen oder auch sonst irgendwie benutzen. Und da habe ich alle Bibelstellen, habe ich mir auch angezeichnet, ja, und mit Filzstift dann, das war der Sonntag, das war der Montag und dann am Montagabend und so geht das durch die ganze Woche hindurch. Also ich finde das herrlich, wie chronologisch dieses Evangelium ist. Und da gibt es auch keinen Zweifel mehr, wann der Jesus gekreuzigt wurde. Steht ja da. Muss man nur lesen. Übrigens, nur Markus, ist auch eine Besonderheit, nur Markus berichtet uns darüber, dass Jesus gen Himmel gefahren ist, das sagen die anderen auch, aber dass er sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat. Seht einmal, dieser Knecht, der hinabgestiegen ist, der ja selber gesagt hat, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden und so weiter, der das gelehrt hat, der selber bereit war, in den Tod zu gehen, ins Grab zu gehen, sitzt dann zur Rechten Gottes des Vaters. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Markus Kapitel 16, Vers 19. Das hat auch Jesaja geweissagt, das ist eine wunderbare Zusammenfassung eigentlich des Markus-Evangeliums. Jesaja ist ja der Prophet im Alten Testament, der den Knecht Gottes besonders herausstellt. Jesus als der kommende Knecht Gottes aus dem Volk Gottes Israel. Und der schreibt hier, das ist, ja, siehe, Jesaja 52, 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist die ganze Geschichte des Markus-Evangeliums, des Knechtes Gottes. Er wird einsichtig handeln. Ja, das hat Jesus getan, dem Vater gegenüber, bis ins Garten Gethsemane, bis in den Tod. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Er hat einsichtig gehandelt. Und dann ist er am Kreuz gestorben und dann wurde er erhöht, erhoben, nämlich aus den Toten auferweckt. Und dann wurde er erhöht, die Himmelfahrt. Aber wohin? Zur allerhöchsten Stelle, zur Rechten Gottes des Vaters. Hier habe ich die Stelle. Wiederholung. Wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Er hat es uns vorgelebt. Dann noch etwas. Die Passionsgeschichte, Passionserzählung. Markus Evangelium hat ja nur 16 Kapitel, im Verhältnis ja recht wenig gegenüber den anderen. Habe ich was verkehrt gemacht? Nee, gut. Nimmt die Passionserzählung mit den größten Raum ein. Lukas Evangelium auch noch und so. Johannes eigentlich überall, aber so im Verhältnis, sagen wir mal, so prozentual, wenn ich das so sagen darf, nimmt die Passionserzählung Markus Kapitel 14 und 15 einen verhältnismäßig großen Raum ein. Und da erscheint der Herr nicht als der triumphierende König oder dergleichen, sondern als der leidende Gottesknecht. Und das ist auch interessant. Ich habe mir jetzt auch noch vorgestern habe ich das Markus-Evangelium nochmal durchgelesen und dann habe ich mir das auch notiert, dass wie oft der Herr Jesus, das kommt ganz besonders oft im Markus-Evangelium vor, den Leuten oder Dämonen verbietet, von ihm zu reden. Er will nur der Knecht sein. Nur der Knecht. Ich habe 9 Stellen gefunden. 9 Stellen im Markus-Evangelium, wo der Herr verbietet, es öffentlich zu machen, wer er ist. Erst dann in der Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat, da sagt er, dass er der Messias ist. Er deutet das vorher auch schon an, aber in anderer Art und Weise. Vor Pilatus auch. Aber das Schöne ist, erst am Kreuz, ihr Lieben, erst am Kreuz enthüllt sich in vollem Umfang und öffentlich vor ganz Israel, kann man sagen, und vor der ganzen Welt, wer Jesus wirklich ist. Natürlich beginnt das Evangelium schon so. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Aber jetzt am Ende wird das noch einmal betont, herausgestrichen und das ausgerechnet von einem römischen Hauptmann. Typisch Markus-Evangelium. Als aber der Hauptmann, der ihn gegenüber dabei stand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das ist der Triumph. Und die Erzählung des jungen Mannes, ich habe darüber gesprochen schon, der diese Leinwand da anhatte und dann nackt geflohen ist, als man ihn ergreifen wollte, das ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Eigenbekenntnis von Markus. Das flicht dann noch so ein. Ich weiß nicht, ob der Petrus ihm das gesagt hat. Er muss das niederschreiben, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da wusste er, ja gut, das muss noch rein. Ja? Zudem schildert Markus vier Ereignisse, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen. Und zwar sind das zwei Gleichnisse und zwei Heilungen. Einmal das Gleichnis von der Saat. Habe ich das? Ja. Einmal das Gleichnis von der Saat, die von alleine wächst über Nacht. Dann das Gleichnis der Wachsamkeit, wo der Hausherr, der weggeht, dem Türhüter einschärft, er soll wachen. Ist auch ein Gleichnis. Dann die besondere Heilung eines Taubstummen. Das habe ich für mich heute Morgen nochmal gelesen, wo der Herr Jesus sagt: Hephata, tu dich auf. Und das Interessante ist, vielleicht können Sie da auch selber mal forschen, es ist interessant, dass der Herr Jesus mit seinem Speichel die Zunge des Taubstummen berührt. Eigentlich würde man sagen, das hat er gemacht. Bei einem anderen hat er aus Speichel einen Brei gemacht, mit Lehm vermengt, ja? Und dann gibt es dann noch die Heilung eines Blinden in Bethesda. Und das ist mir fast auch so ein bisschen prophetisch, weil das ist eine interessante Geschichte insofern, dass der Herr Jesus auch da ihn eigentlich fast anspuckt. Und da wird er wieder sehend. Und dann fragt er ihn: Siehst du was? Und dann sagt er: Ja, ich sehe die Menschen wie Bäume so rumgehen. Also er hat nicht klar gesehen. Könnte man fast sagen, eine halbe Heilung. Und dann macht Jesus noch einmal was. Und dann sieht er alles ganz klar. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein schönes Bild für Israel. Israel ist zum Teil erblindet. Manche sehen in Israel, manche nicht. Aber wenn Jesus später zurückkommt, dann wird das ganze Volk sehend werden. Und dann sehen sie alles klar, wenn sie Buße tun. Ja, der letzte Abschnitt ist sehr umstritten, da halte ich mich jetzt gar nicht lange dran auf. Kapitel 16, 9 bis 20, da sagen die einen, ja, die kommen in vielen oder in manchen Manuskripten nicht vor. Andere sagen, ja, aber in den ältesten Manuskripten, da kommt es vor. Und andere sagen wieder, ja, und da gibt's auch wieder Unterschiede und so weiter und so fort. Also ich mache mir das ganz einfach. In meiner Bibel steht es drin und da bleibt es auch. Ja, fertig. So, ich komme zum Schluss. Wir haben den Markus gesehen, ein Enttäuscher, vielleicht selbst von sich enttäuscht, ein Versager, ein Aufgeber, ein in gewisser Weise unnützer. Und zum Schluss steht er da als nützlicher Diener für Paulus. Als einer, den Gott gebraucht, um die ganze Geschichte des Herrn Jesus Christus aufzuschreiben, in ein Evangelium zu verfassen. Und da möchte ich dich nochmal ansprechen, weil das mir persönlich auch ein unheimlicher Trost war. Ich darf dich nochmal ansprechen. Fühlst du dich manchmal auch so? Oder vielleicht sitzt hier gerade einer, der sagt, ach Mensch, mit mir kann man doch nichts anfangen. Ich bin noch nicht zu gebrauchen. Vielleicht hast du die Motivation verloren, aus welchem Grund auch immer. Motivationslos. Es gibt immer eine Möglichkeit zur Umkehr bei Gott. Ich nenne dir jetzt mal drei Voraussetzungen. Dauert nicht mehr lang. Drei Voraussetzungen, dass der Herr dich gebrauchen kann. Kennst du diese drei Voraussetzungen? Dass der Herr dich gebrauchen kann? Darf ich sie dir sagen? Ich bin nichts. Ich habe nichts. Ich kann nichts. Tolle, ne? Das sind die drei Voraussetzungen, die dem Herrn in dir gefallen. Wenn du nicht dabei stehen bleibst, sondern dich selber aufgibst und dich dem Herrn übergibst. Wenn du sie jetzt sagst, ja, ich bin enttäuscht, ich habe versagt, ich kann es auch nicht, ich bin nicht fähig, ich habe keine Motivation mehr. Dann sagst du aber, Herr, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Denn, er ist alles für dich. Er hat alles für dich. Er besitzt alles für dich. Er kann alles für dich. Du musst nur einschlagen und Ja sagen. Das ist die Geschichte des Markus. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, du zeigst uns deinen Knecht, den Gottesknecht Jesus Christus, der alles erfüllt hat, der vollkommen das Werk vollbracht hat. Er an unserer Statt. In ihm haben wir alles. Ich möchte, dass mein Leben darin eingebettet ist, Herr. Nicht in mir selber, auf mich fokussiert zu sein, sondern auf Jesus. Und mach du doch jetzt allen Mut, die vielleicht eine Phase durchmachen in ihrem Leben, wo sie an den Rand gekommen sind, wo sie kraftlos sind. Dass sie einfach sagen, Herr, so wie ich bin, ohne alles hier, so wie ich bin, übergebe ich mich dir. Wie wir es auch gesungen haben, mach du was draus. Und wir geben dir die Ehre, Vater, dass du keinen aufgibst, dass du keinen fallen lässt. Amen.